Radio 1.
Wir haben jetzt einen Künstler zu Besuch, der viele Sachen gut kann. Er kann Rollen im Theater und vor der Kamera spielen. Er kann Gedichte und Songs schreiben, Platten machen und aus seinen vielen guten Ideen und Talenten eigene Programme machen, die er dann auch wieder auf die Bühne bringt. Zum Beispiel auf die Bühne des Renaissance-Theaters hier in Berlin. Liebe, Ausrufungszeichen, Untertitel Erstmal dich selbst, heißt sein neues Programm, das dort am 28. April Premiere hat, also Berlin-Premiere. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist, Stefan Jürgens. Hallo, schön, dass du da bist, dass du wieder da bist. Du hast ein Mikrofon, das liegt da. Ach, das da, hast du es gefunden. Ja, cool. Stefan, du warst, glaube ich, im letzten Jahr warst du hier, da warst du mit deinem anderen Programm.
Ja, das war das letzte Programm.
Genau.
So viele Farben.
So viele Farben.
Die Tartüffe-Premiere, glaube ich.
Genau, ne? Tartüffe, beides Renaissance-Theater. Ja. Deswegen, schön, dass du Zeit hast.
Ich freue mich auch.
Ja,
vielen Dank.
Ja, total. Das ist schon so ein bisschen wie dein zweites Wohnzimmer. Also das hier ist ja unser Wohnzimmer, in dem du jetzt auch gerne dich wohnlich einrichten. Naja, du guckst gleich, was kann ich hier umstellen und so. Und,
aber das mache ich immer, das mache ich in Hotelzimmern immer so.
Wirklich?
Also, Zwei Nächte im Hotelzimmer bin, steht das am Ende, sieht alles ganz anders aus. Meistens ist auch das Bett noch umgedreht.
Wirklich? Aber ich meine, es gibt doch in Hotelzimmern gibt's doch so bestimmte Dinge, die man irgendwie immer braucht. Zum Beispiel die eine Steckdose, ja, in die man dann irgendetwas anschließen kann. Und dies,
du wirst jetzt lachen, aber ich habe meistens einen Verteiler in der Tasche.
Nein, wirklich? Kabeltrommel, oder?
Ja, heutzutage, wir brauchen ja für alle Devices irgendwelche extra Stecker.
Stimmt.
In der Regel reicht es nicht und ich bin ja auch sehr viel in Hotels und ehrlich gesagt, ich habe mir angewöhnt, es so zu machen, dass ich es auch gerne habe, wenn ich dann da bin. Und wehe, das stimmt nicht, dann muss ich halt umräumen.
Also hast du denn auch so Ersatzvorhänge, die du dann irgendwie machst, das nicht oder so?
Nein, ich kenne eine Fensterfirma, die liefert dann für mich immer direkt die ganzen neuen Fenster.
Ne? Okay, aber das ist dann schon irritierend, also wenn du länger in einem Hotel bist, dass dann für die Zimmermädchen irgendwie sagen, der Alte ist schon wieder, hat schon wieder alt umgeräumt oder so.
Gott sei Dank höre ich ja nie, was sie sagen hinter meinem Rücken.
Okay. Gut, also das ist schon ein interessanter Einblick in dein Leben. Aber ich meinte jetzt mit Wohnzimmer, das Renaissance-Theater ist ja im Prinzip auch so schon ein bisschen wie dein zweites Wohnzimmer, wenn man so will, oder?
Ja, sagen wir mal so, ich bin da jetzt doch glücklicherweise sehr regelmäßig in den letzten an zwei Jahren gewesen. Und es sieht auch so aus, als wenn das auch noch eine Weile so weitergeht. Und es ist ja auch ein wunderschönes Haus und es gibt mir halt auch eine Menge Möglichkeiten, dort Dinge zu tun, wie zum Beispiel jetzt das neue Programm dort zu präsentieren in Berlin.
Genau, über das wir auch gleich sprechen werden. Aber bevor wir das machen, so ein bisschen übers Leben reden. Du hast so viele, ich habe es so ein bisschen angedeutet, so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also von den Anfängen bei RTL Comedy Samstagnacht. Du gehörtest zur ersten Besetzung quasi, wann war das? 93 oder sowas, ne?
93 bis 98,
also die frühen Jahre sozusagen.
Du hast letzte Jahrtausend.
Das letzte Jahrtausend. Du hast Kinofilme gedreht, Tatorte, lange bei Soko Wien. Sehr lange sogar, ne? Irgendwie, oder?
Sehr, sehr lange.
Oh, du sagst das mit so einem Bitte. Bis 22, ne? Dann hast du, glaube ich, reingehauen, oder?
14 Jahre habe ich.
14 gemacht. Jahre.
Ja. Ich wollte mal ein halbes Jahr anfangen, mal gucken, wie es läuft.
Okay, lief offenbar ganz gut.
Und ich habe irgendwie ohne Zeit verloren
dich,
unterwegs.
Ohne dich irgendwie auch so nicht so richtig und nicht so richtig denkbar, ne? So irgendwie, als du dann weg warst.
Ach, das klingt unheimlich schön, wenn du das sagst. Ich lasse das mal bei dir so, oder?
Ja, okay. Also viele werden dich da sicher sehr vermisst haben. Das weiß ich. So, aber egal, wir wollen jetzt nicht die alten Geschichten aufwärmen. Doch, die ganz alten Geschichten. Nämlich die Frage, die ich Paul auch gestellt habe, wie es eigentlich losging mit dir und der Schauspielerei. Bei ihm war zuerst die Musik da. Bei dir ist ja auch die Musik da.
Was ja, ich habe ja das Glück gehabt, gerade noch ein bisschen zuhören zu können, weil ich Gott sei Dank früh genug hier sein konnte. Es hat eine gewisse Parallelität. Ja, bei mir war es auch zuerst die Musik. Also als erstes waren es mal pubertäre, hochtrabende Gedichte.
Ja, klar. Mädchen beeindrucken oder Jungs oder beide.
Ja, weiß ich gar nicht. Mädchen, ich wusste selber ja noch nicht, ob ich Fisch oder Fleisch werde. Das war damals noch nicht so ganz klar. Aber es war schon so ein innerer Trieb, der sich am anfänglich mit jugendlicher Sentimentalität mischte und dann zu tiefen Gefühlen wurde, die man selber nicht verstanden hat. Also habe ich angefangen zu schreiben. Die anderen Jungs gingen auf den Sportplatz. Das war mir zu blöd, übrigens bis heute. Ich habe dann irgendwie geschrieben. Und dann, wir hatten so ein altes Klavier bei uns zu Hause im Wohnzimmer stehen, der alte Kasten von Opa.
In Unna.
In Unna. Ohne ein Schicksal hat mein Schauspielschullehrer gesagt. Okay. Und dann habe ich diese Gedichte geschrieben, also so wie klassisch unter Kerzenschein und all das, was dazugehört. Und mir meine Seele meine Seele freigeschrieben sozusagen. Und irgendwann stand dieses Riesending dann da. Ich hatte Unterricht, Klavierunterricht ab 10.
Ja.
Bei einer Klavierlehrerin, die man sich so klassisch vorstellt, also streng mit Dutt und Brille, Hornbrille auf. Also nichts gegen sie, wunderbar, aber es war jetzt nicht so eine Lernphase, die mich zu äußerer Motivation angetrieben hat.
Ja.
Also mit anderen Worten, ich habe immer 10 Minuten vom Klavierunterricht einmal in der Woche richtig geübt. Das brachte natürlich nichts. Aber als ich dann so 13, 14 war und diese Gedichte geschrieben hatte, dachte ich dann irgendwann einmal mal, vielleicht kann man die ja auch irgendwie vertonen.
Ja.
Und so habe ich angefangen. Meinen ersten Song habe ich mit 15 geschrieben.
Ach, wirklich?
Ja, der hieß, ich habe mein ganzes Leben lang nach dir gesucht. Also ich war schon damals sehr ambitioniert.
Ja, ja, ich merke schon. Aber das ist, wir haben jetzt gerade am Karfreitag haben wir so einen Radio Day gemacht, da ging es nur um Gedichte. Und also natürlich auch Liebesgedichte, weil die Welt ist voll von Liebesgedichten und poetischem Schmerz, also der Schmerz, der in Poesie gegossen wird und so. Und das ist so interessant, also weil selbst Heinrich Heine ja aus einem tiefen Liebeskummer heraus seine ersten Liebesgedichte geschrieben hat. Und dass das sehr, also dass der Schmerz, man muss nicht Schmerz empfinden, um überhaupt Kunst zu machen, das ist ja auch so ein Klischee, aber dass der möglicherweise dann dafür zu führen kann, dass man so eine Ausdrucksmöglichkeit hat und sagt, okay, da packe ich jetzt auch das rein. Hast du eigentlich auch Gedichte gelesen? Also war das auch so eine Poesie, etwas, was dich als Teenie schon auch umtrieben hat?
Ja, ich habe schon tatsächlich, ich habe mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit 14, 15 Rilke schon gelesen. Mhm. Und dann kam eine Phase so mit 16, 17, da habe ich Hölderlin ganz viel gelesen. Ich habe allerdings nur die Hälfte verstanden.
Die traurigen jungen Männer, ja.
Aber was mich wahnsinnig an Hölderlin fasziniert hatte, war gleichzeitig die Poesie, die Sprache und die Musik. Weil der ja eine ganz eigene Form von Musik hat in seinen Gedichten und in seinen Texten, eine ganz eigene Sprachmelodie, die hat mich sehr fasziniert. Und so um 15, 16, 17 habe ich eine ganze Menge Gedichte gelesen. Ja. Mm. Ja.
Okay, ich habe Paul auch gefragt, dieser Plan B, hattest du den? Also die Musik wäre ja oder ist ja auch immer in deinem Leben gewesen, geblieben, also Schauspieler, Musiker, Songschreiber und so weiter. Etwas anderes?
Ich habe da vorgestern noch mit meinen Töchtern drüber geredet, also Plan B, also nee, das wirklich nicht. Also ich habe angefangen, wie gesagt, ich hab Musik gemacht erst und dann kam irgendwann der Punkt, dann habe ich auch angefangen, meine kleinen Bands zu haben, so mit 15, glaube ich, die erste mit Freunden, die zusammen mit mir musiziert haben und irgendwann war dann tatsächlich der Wunsch so groß, weil ich dachte, ja, das ist der richtige Weg, Ausdruck zu finden oder Ausdruck loszulassen oder zu entdecken. Und dann wollte ich Musiker werden, da war es natürlich am Klavier. Also ich meine, das war natürlich abgefahren. Mhm. Aber mein bester Freund, der bei uns Bass spielte in der Gruppe, der hat gleichzeitig Kontrabassunterricht genommen.
Ah ja. Mhm.
Und das fand ich sehr faszinierend. Und vor allen Dingen das Gute daran war, mit 15, man kann dieses Ding überhaupt erst ab 14, 15 halten. Weil das ist so groß. Also mit anderen Worten, man hat eine Chance, in der Konkurrenz aufzustoßen. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich werde Kontrabassist. Das habe ich 2 Jahre wirklich durchgehalten. Ich habe mir so ein Ding geliehen irgendwie und habe einen Lehrer gehabt, der auch sehr gut war, im Gegensatz zu dem Instrument, das ich zu bedienen hatte. Und dann habe ich da 2 Jahre lang wirklich wie verrückt jeden Tag 3-4 Stunden mit dem Bogen meine Übungen gemacht. Was dann letztendlich auch, ich komme aus einem sehr bürgerlichen Elternhaus, dann auch dazu geführt hat, dass mein Berufswunsch danach, 2 Jahre später, nee, ich werfe den Kontrabass an den Nagel, ich werde Schauspieler, für großes Aufatmen sorgt.
Okay, ich stelle mir gerade vor, wie du einen Kontrabass an den Nagel wirfst oder auf den Nagel wirfst.
Ja, also mit solchen Redewendungen muss man bei mir sehr, sehr aufpassen.
Das ist aber ein schönes Bild, also wenn das so weitergeht. Weil du gerade gesagt hast, du hast mit deinen Töchtern neulich drüber gesprochen, habe ich in irgendeinem Interview auch gehört oder gesehen oder so, wo du gesagt hast, deine eigene Tochter, die studiert Psychologie oder so? Kann das sein?
Nein, meine älteste Tochter ist auch Schauspielerin, die spielt auch hier in Berlin.
Ah, okay. Aber Psychologie war irgendwie
nein,
war da ein Thema.
Meine jüngste Tochter kam dann irgendwann mal, als sie so 16, 17 war, wir reden jetzt von meinen Kindern, die sind alle über 30 mittlerweile, kam dann irgendwann zu mir und sagte, ja, sie wüsste noch nicht genau, da war sie, glaube ich, 16, 17 ungefähr. Da sagte sie, sie wüsste nicht, entweder möchte sie Schauspielerin werden oder Psychologie studieren.
Ach so, genau.
Und da habe ich zu ihr gesagt, dann studiere Psychologie.
Genau, ja. Und das macht sie?
Sie ist dann doch Schauspielerin geworden.
Natürlich.
Mein Einfluss auf meine Kinder kann man da gut beobachten. Das okay. Hat auch wunderbar funktioniert.
Hat super funktioniert. Wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Ich will dich nicht weiter kompromittieren. Wir spielen eine Musik, leider nicht von dir, weil deine CD, unser CD-Player leider nicht.
Ja, das ist die alte Generation. Ich bringe dann noch. Das nächste Mal bringe ich wieder Vinyl mit, dann geht's wahrscheinlich wieder.
Ja, genau, aber wir haben keinen Plattenspieler, tut mir leid. Bei uns ist nach wie vor Stefan Jürgens. Schauspieler, Sänger, Musiker, Entertainer, würdest du auch Komödiant sagen eigentlich? Also mit deiner früheren Rolle?
Naja, früher hieß das Comedian. Ja. Ich kann mit diesem Begriff bis heute nicht so wirklich was anfangen.
Aber Komödiant ist doch gleich, hat doch
ja,
gleich so
Theater. Ja, natürlich, klar. Ja, ja.
Schon.
Ja.
Ist lustig, du hast gerade eben erzählt, weil wir mit Paul Herwig über Warten auf Godot gesprochen haben, dass du das im Theater an der Josefstadt gespielt hast in Wien, ja. Und zwar Pozzo. Das ist, über die Figur haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
Das habe ich auch gehört.
Ja, ja. Ja, man redet immer nur über Wladimir und Estragon und dass es da noch zwei andere Figuren gibt. Wer ist Pozzo? Du kannst jetzt gleich mal...
Naja, Pozzo ist die Figur von Beckett, die so reingefügt worden ist, bei der die beiden sehr ins Straucheln geraten, weil sie natürlich denken, es ist Godot.
Ja, genau.
Und letztendlich kommt Pozzo mit einem kleinen, einem Wesen,
wie
immer das mal zeichnen möchte. Lucky.
Lucky, genau.
Der Koffer trägt, der einen versklavten Eindruck macht.
Ja.
Und letztendlich ist, dieses Stück kann man ja in jede Richtung interpretieren. Klaus Beimann hat es in die Richtung interpretiert, in Wien, an der Josefstadt, dass es diese Endzeitstimmung natürlich dieser beiden Suchenden ist oder die Hoffnung ist, die sich damit verbindet und mit Pozzo und Lucky zwei Menschen oder zwei Wesen in dieses Spiel hineingeraten, die eigentlich die Herrschaftssysteme dieser Welt eigentlich dokumentieren.
Also genau.
große, brutale, berührende Art und Weise, den beiden eigentlich auch den Spiegel der wirklichen Welt vorhält, die sich bei ihnen wieder spiegelt und an denen sie sich abarbeiten müssen und auch natürlich in ihrer Unterschiedlichkeit auf das Warten zu reagieren, wie der eine, der sagt, ich glaube, der andere sagt, ich weiß nicht. Und diese gesamte Spannung dieses Kleeblatts ist dann... ja, letztendlich das, was uns auch in diese ganzen Bilder treibt.
Ja. Boah, das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung gewesen und vor allem Ergänzung der noch zwei fehlenden Figuren.
Ja, das war ich jetzt mir.
Ja.
Das war ich jetzt Herrn Beckett schuldig.
Ja, ja, richtig. Okay, jetzt aber zu deinem Programm. Liebe, Ausrufungszeichen, erstmal dich selbst. Das ist der Titel deines Programms. Und da natürlich die Frage, Liebe ist natürlich ein Thema und Selbstliebe in Zeiten wie diesen auch ein großes Thema, dass man so oder so interpretieren kann. Ne? Also im positiven Sinne, man kann so nach Erich Fromm, man kann nur andere lieben, wenn man sich selbst liebt. Oder es gibt eben so diese permanente Selbstreflexion und narzisstische Selbstbespiegelung, die da auch mit drin steckt. Erzähl mal, was hat es bei dir mit...
Man kann nur andere lieben, wenn man sich selbst liebt. Ich würde einen anderen Satz sagen, man darf sich auch selbst lieben.
Mhm.
Man hat ja oft den Eindruck, man ist in Zeiten der Selbstoptimierung und der permanenten Selbstkritik. Ich bin jetzt 62 Jahre alt, ich habe da ein paar Kreise hinter mir sozusagen. Und es geht mir in dem Programm eigentlich auch, das hat ja viele Aspekte, wie du schon angedeutet hast, es geht mir da auch um die eigene Zugabe, sich selber mal seine Fehler mal liebevoller zu betrachten. Also seine gesamte Lebensform, des Ichs mal etwas liebevoller und zärtlicher zu betrachten und nicht immer mit diesem permanenten Druck zu arbeiten, den man sich selber ja auslöst. Das ist jetzt von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Aber ich bin zum Beispiel jemand, war ich mein größter Kritiker.
Mhm.
Und der war auch nicht immer fair, der Kritiker in mir, und hat viele Dinge auch verhindert. Und dieses Programm Liebe heißt auch, die Aufforderung an sich selbst, in Frieden zu schließen mit sich selber. Mhm. Also in eine persönliche Ruhe und Gelassenheit zu kommen, die Welt da draußen ein bisschen anders zu betrachten.
Ah, okay, weil das lässt natürlich, also der Titel lässt eben beides zu.
Ja, es ist, ne, auch in beide Richtungen gedacht. Ja. Der Abend oszilliert auch in alle diese Richtungen natürlich. Er hat was mit Liebe, mit den Menschen um einen herum zu tun. Er hat das, was mit Liebe seiner eigenen Geschichte zu tun. Er hat auch was mit Liebe den Eltern gegenüber zu tun, die ja auch nicht immer nur ein einfaches Verhältnis waren miteinander. Also es geht um viele Dinge, aber es geht vor allen Dingen darum zu sagen, durchatmen, gucken, wo man steht und auch erkennt, was gut ist. Und nicht immer nur das, was... Wir sind alle momentan medial so derartig fokussiert auf Katastrophenmeldungen. Ich glaube, das war auch der Grundsatz. Manchmal ist es ja so, dass ein Programmtitel eher kommt, als das Programm dann entsteht. Das war in diesem Fall auch so. Ich wusste, in welche Richtung es geht. Und dann kamen die Veranstalter und sagten, wir brauchen aber ein Plakat. So ist das ja dann immer. Dann fängt man an. Und damals war mir schon klar, als ich anfing, darüber nachzudenken, dass es in diese Richtung gehen sollte. Und in diesen letzten 6-7 Monaten der Auseinandersetzung auch damit sind ja die Zeiten, haben sich ja massivst nochmal verschärft. Wir haben alle seit vielen, vielen Jahren das Gefühl, die Welt wird schon anders. Jetzt in diesem letzten halben Jahr hat sich das aus meiner Sicht nochmal massiv verschärft. Wir sitzen alle nur noch irgendwie in medialer Aufmerksamkeit vor Ungeheuerlichkeiten von verrückten Muskelclowns, die versuchen, diese Welt umzudrehen. Wir sind permanent mit Katastrophen beschäftigt. Das geht uns alle an. Das berührt uns alle. Sichtbar und spürbar, finde ich auch. Also hat sich wirklich was in der Chemie unter uns verändert. Und ich finde, der einzige wirkliche Weg, dagegen etwas zu tun in seiner Machtlosigkeit als Individuum, ist, sich mit Liebe zu umgeben. Seine eigene zu sich selbst und den Menschen, die man umgibt, und aber auch Menschen, die man nicht kennt. Diesen einfachen Kalenderspruch, der dann plötzlich gar nicht mehr so einfach ist und doch so viel Wirkung ausstrahlt. Mhm. Und das war grundsätzlich, da ist mal das grundsätzliche Thema. Und das fängt natürlich dabei an, dass ich sage, ich möchte meine inneren Grabenkämpfe endlich beenden, sofern es mir möglich ist.
Und wie machst du das? Also das ist ja Musik, das ist Erzählung, du erzählst.
Es ist ein Abend, der mit vielen, vielen Möglichkeiten arbeitet. Also er arbeitet mit Poesie, er arbeitet ganz viel natürlich mit meinen Liedern. Das ist wie so ein Soundtrack of my life sozusagen. Es sind 20 Songs in diesem Abend drin. Ich habe einen wunderbaren Gitarristen dabei, der das Ganze sehr rhythmisch in Szene setzt mit mir zusammen. Und auch singt dabei. Es sind Geschichten aus meinem Leben, also auch aus einem Leben stellvertretend einer Generation. Wir Boomer haben ja doch einiges zu erzählen und sind auch oft genug zu Recht und auch zu Unrecht gescholten. Auch die Auseinandersetzung mit so einem Lebensweg von 62 Jahren. Wir sind mit Münztelefon gestartet und werden wahrscheinlich beim Marsflug den ersten Löffel abgeben. Also das ist schon eine ganz schöne Spanne. Da kann man schon mal sagen, wir haben schon was zu erzählen. Aber auch was zu kritisieren an uns selber. Und Liebe heißt ja auch, Liebe heißt für mich nicht, ich verändere mich nicht. Mhm. Sondern heißt für mich auch, ich gehe offen auf die Welt zu und schaue, was für mich auch an Veränderung möglich ist und notwendig ist. Und ich finde, eine Generation wie meine tut sehr gut daran, sehr darauf zu achten, nicht einen Generationskonflikt anzuheizen, der darauf hinausläuft, dass man den Jungen permanent sagt, die denken an Work-Life-Balance und etc. pp. Das ist mir fern, das mag ich nicht. Und auch da hat das etwas zu tun, mit einem liebevollen Auge auf die anderen zu schauen und gleichzeitig sich selber auch zugestehen dürfen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest jetzt mehr. Weiß ich nicht. Wenn ich mit meinen 30-jährigen Kindern zusammen bin, dann lasse ich mir oft die Welt erklären und staune.
Ja. Wie ist das vielleicht, letzte Frage, weil wir schon fast fertig sind hier.
Ich rede zu viel.
Nee, du redest ja tolle Sachen und total interessant. Ist es eigentlich einfacher, eine Rolle zu spielen? Also du stehst auf der Bühne, du stehst vor der Kamera und so weiter und so fort, also Tartüff, Filmrollen und so weiter. Ist es einfacher, das zu tun oder mit einer Wahrhaftigkeit und mit einer Intention, das, was dich beschäftigt, auf die Bühne zu bringen, mit dem, wer der du auch bist. Also keine Rolle.
Naja, es ist, sagen wir mal so, wenn man von der Tartüff-Premiere steht, dann weiß man, man kann sich auf eins verlassen. Der Text ist gut. Das Stück gibt es seit 400 Jahren, das ist wunderbar, das ist ein Klassiker. Also wenn man mit seinem eigenen Kram auf die Bühne geht und ich stehe jetzt 3 Tage vor der Premiere, die Premiere ist am Donnerstag in Wien und ich komme dann am nächsten Montag hier nach Berlin zurück. In Berlin würde ich mir das nicht zutrauen, die Premiere am ersten Abend hier zu spielen. Also gehe ich vorher nach Wien. Das würde ich natürlich im österreichischen Fernsehen genau andersrum sagen.
Aber, natürlich.
Dann ist das schon so, dass man denkt, ja, funktioniert das? Geht der Bogen rüber? Kommt die Emotionalität rüber? Und sind die Bilder so klar? Und nimmt man sie emotional mit, denn darum geht's mir letztendlich. Wir haben viel Humor, viel Spaß, da ist wahnsinnig viel Selbstironie drin. Der alte Comedian bleibt natürlich nicht zu Hause. Das Entscheidende bei Liebe ist ja auch, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Das hilft sehr. Mir hat's immer geholfen und an dem Abend wird's mir verdammt nochmal helfen müssen.
Sehr gut. Also am 28. nach der glorreichen und viel umjubelten Premiere in Wien gibt es dann die Premiere in Berlin am Renaissance-Theater. Liebe, zuerst dich selbst, das neue Bühnenprogramm von Stefan Jürgens. Es war total schön, dass du heute da warst.
Ich danke gleichfalls.
Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.